Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Im Studio ist Carsten Schröder. Guten Morgen. Heute geht es um eine Krankheit, die, obwohl sie weit verbreitet ist, weitgehend unbekannt ist, nämlich die Divertikelkrankheit oder Divertikulitis. Divertikel sind Ausstülpungen in der Darmwand bzw. in der Darmschleimhaut. Die sind an und für sich harmlos, aber sie können sich entzünden und das ruft dann starke Beschwerden hervor. Divertikulitis, die unbekannte Volkskrankheit, so lautet heute unser Schwerpunktthema. Wie immer können Sie sich telefonisch an dieser Sendung beteiligen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons nenne ich gleich. Außerdem hören Sie die aktuellen Informationen aus der Medizin nach den 10.30 Uhr Nachrichten zu folgenden Themen: Anstieg der Corona-Infektionen in Deutschland, Gründe und Gegenmaßnahmen und Schwangerschaft und Geburt in Zeiten der Corona-Epidemie. Nach den 11 Uhr Nachrichten machen wir weiter mit der Divertikelkrankheit, sprechen zuerst mit einem Spezialisten über die Möglichkeit der Operation. Wann muss man eine Divertikulitis operieren und welche Folgen hat der Eingriff? Hier die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464 und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Unser erster Experte zum Schwerpunkt Divertikulitis, die unbekannte Volkskrankheit, ist Professor Ludger Leifeld. Er ist Chefarzt der Klinik für allgemeine innere Medizin und Gastroenterologie am St. Bernward Krankenhaus in Hildesheim. Er hat maßgeblich die Leitlinie zur Divertikelkrankheit formuliert, ist also ein versierter Experte. Er ist uns jetzt zugeschaltet per Telefon. Wir hoffen, dass wir es im Laufe der Sendung noch ändern können. Guten Tag, Herr Professor Leifeld.
Herr Schröder, schönen guten Tag.
Guten Morgen. Divertikulitis oder Divertikelkrankheit, das ist kein Begriff, der jedem etwas sagt. Was verbirgt sich dahinter?
Erstaunlich in der Tat, denn es betrifft ja so viele. Aber jetzt Gott sei Dank nicht als Krankheit, sondern in aller Regel einfach nur als das Vorhandensein von Divertikeln. Und Sie haben es ja schon erzählt, was sind denn überhaupt Divertikel? Ist jetzt am Radio, ohne dass man Bilder zeigen kann, gar nicht so leicht zu erklären. Letztendlich sind so kleine Ausstülpungen der Darmwandschleimhaut. Das heißt, nicht die ganze Darmwand stülpt sich aus, sondern Teile der Darmwand, der Schleimhaut. Und das ist wirklich extrem häufig. Die Hälfte der Menschen muss damit rechnen, im Laufe des Lebens solche Divertikel zu entwickeln. Und das ist zunächst einmal vollkommen harmlos. Da spricht man überhaupt nicht von einer Erkrankung. Das ist einfach ein Zustand. Mehr möchte auch kein Experte das nennen. Also einfach nur Divertikel zu haben, ist extrem häufig und betrifft altersabhängig die Hälfte der Menschen.
Also zunächst einmal sind sie ungefährlich, das haben Sie auch gesagt.
Absolut.
Betrifft ganz viele und weil sie keine Folgen haben, weiß man das auch gar nicht. Deswegen sind sie auch weitgehend unbekannt. Aber sie können durchaus Beschwerden machen und sie können unangenehm und gefährlich werden.
So ist es, so ist es.
Wie kommt es dazu?
Wir sehen eine Zunahme, das ist das Erstaunliche. Wir sehen eine Zunahme stationärer Krankenhausaufenthalte überall in den USA, in Deutschland. Wir haben das sehr gut auch in Deutschland erfasst in unserem Weißbuch der Fachgesellschaft. Da sieht man das wunderbar, dass wir viel mehr stationäre Aufenthalte haben. Über die letzten Jahre gesehen, 2000 waren es gerade 75.000 stationäre Aufenthalte. Jetzt haben wir schon 130.000 stationäre Aufenthalte 2017 gehabt. Obwohl wir in den Leitlinien sagen, dass ganz, ganz vieles ambulant geht, sind die schweren Verläufe zunehmend. Und da finde ich gerade so eine Sendung sehr, sehr wertvoll, dass man informiert, was kann man tun, wenn man denn weiß, man hat Divertikel, was kann man tun, um diese Komplikationen zu verhindern. Was passiert da? Es passiert, dass die Schleimhaut, da wo sie ausgestülpt ist, ist sie sehr, sehr dünn. Und dann kann es zu Entzündungen führen. Darmkeime gehen in die Umgebung des Darms, können dort eben Entzündungen, Abszesse, also Eiteransammlungen verursachen. Das ist in der Regel sehr schmerzhaft. Man kriegt Fieber. Im schlimmsten Fall kann es auch ganz durchbrechen. Und man kann da durchaus einiges tun, damit das nicht passiert. Von der Ernährungsgewohnheit ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich da an Ernährung Ratschläge hält, körperliche Bewegung. Also wer weiß, dass er Divertikel hat, da macht es ganz viel Sinn, dass man sich dann informiert, was kann ich tun, damit es nicht zum Schlimmsten kommt.
Jetzt, Sie haben schon den gesamten Überblick über die Krankheit oder dieses Phänomen gegeben. Lassen Sie uns noch mal so ein bisschen Schritt für Schritt vorgehen. Noch mal zu den Divertikeln. Wie entstehen diese Ausstülpungen eigentlich?
Na gut, das ist jetzt kompliziert. Man weiß da sehr, sehr viel mittlerweile. Es ist eine Summe von Ursachen, dass es zu solchen Divertikeln kommt. Ganz viele Dinge daran kann man nicht beeinflussen. Das ist genetisch vorgegeben. Also es ist eine Schwäche des Bindegewebes letztendlich, dass der Darm sozusagen die Schleimhäute nicht beieinander hält, sondern dass sie so ausstülpen können. Da gibt es viele Studien mittlerweile über die Zusammensetzung des Bindegewebes, was gibt es dort für Veränderungen der Metallproteinasen und viele andere komplizierter Zusammensetzung, die wir hatten. Da gab es zum Beispiel auch in Kiel eine große Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt hatte. Und da wissen wir, das Bindegewebe ist so nicht ganz in Ordnung. Der nächste Punkt ist, wir haben Veränderungen der Beweglichkeit. Wir haben sozusagen eine Neigung dazu, einen zu hohen Druck aufzubauen im Darm bei Menschen, die davon betroffen sind. So ein Hochdruck, das heißt im Darmlumen ist mehr Druck als bei anderen. Und das führt eben dann dazu, dass es sich vermehrt ausstülpt, also eine Beweglichkeitsstörung. Ähnlich dem Reizdarm, da sieht man auch solche Dinge. Das spielt auch eine große Rolle. Das sind sicherlich so die wichtigsten Faktoren, also die Motilität, die Beweglichkeit, die Bindegewebsschwäche und das Ganze mit dem genetischen Hintergrund. Das sind so die wichtigen Ursachen, warum kommt es überhaupt zu den Ausstülpungen. Das stülpt immer an den schwächsten Stellen aus, nämlich da, wo so die Gefäße durch die Muskelschicht durchtreten. Da gibt es eine Schwachstelle im Darm und da stülpen dann auch die Divertikel aus.
Ja. Das ist sozusagen die Ursachen, dass Divertikel überhaupt entstehen.
Ja.
Der nächste Schritt ist natürlich, Sie haben Sie schon erzählt, es ist möglich, dass sie sich entzünden können. Das haben Sie ja auch schon skizziert. Und Sie haben gesagt, es sind deutlich mehr geworden. Es sind deutlich mehr Fälle geworden. Woran liegt das, dass es so viel mehr sind?
Tja, das ist jetzt eine gute Frage. Wie ist es wirklich mit den Ernährungsgewohnheiten und was tut sich so? Gerade in der westlichen Welt, das ist schon die Ernährung, die wir halt eben im Westen haben, mit viel Fastfood und ähnlichem. Bewegungsarmut spielt da eine Rolle. Die Adipositas spielt eine große Rolle. Also es ist definitiv eine Wohlstandskrankheit auch. Es gab es schon immer, aber die Zunahme ist ganz klar auch zurückzuführen auf Faktoren, die mit Ernährungsgewohnheiten, mit Lifestyle zu tun haben. Da wissen wir sehr genau, dass die Komplikationen durchaus durch eine gesunde Lebensweise seltener werden.
Also ein Risikofaktor kann auch die Ernährung sein. Sie haben gesagt, Bewegungsarmut, Adipositas, aber eben auch Ernährung. Und Ernährungsberatung ist das Spezialgebiet unseres zweiten Gastes, Annika Kreilkamp. Sie ist Ökotrophologin, also Ernährungs- und Haushaltswissenschaftlerin, und sie leitet das Ernährungsteam am St. Marien-Hospital in Borken. Guten Morgen, Frau Kreilkamp.
Guten Morgen, Herr Schröder.
Inwiefern kann die Ernährung zum Risikofaktor einer Divertikulitis werden?
Vor allen Dingen eine ballaststoffarme Ernährung ist ein hohes Risiko für die Entstehung von Divertikeln. Durch eine ballaststoffarme Ernährung wird der Stuhl häufig der Stuhl dickt sehr stark ein und dadurch entsteht eben auch ein hoher Druck auf die Darmwand, was eben die Entstehung von Divertikeln begünstigt.
Und diesen Druck haben wir ja eben schon besprochen, den hat Professor Leifeld ja skizziert. Jetzt gehen wir mal ein bisschen nochmal auf ballaststoffarm, ballaststoffreich. Was versteht man unter ballaststoffreich und was versteht man unter ballaststoffarm?
Ja, also Ballaststoffe sind vor allen Dingen in Vollkornprodukten enthalten, also in Vollkorn, in Getreide, also in dem ganzen Korn, in Hülsenfrüchten, in Gemüse und in Obst. Und vorwiegend ist da eben eine vegetarische Ernährung positiv, sodass also eine vegetarische Ernährung in der Regel eben auch ballaststoffreich ist. Ballaststoffarm hingegen sind die ganzen tierischen Lebensmittel, die enthalten eben keine Ballaststoffe.
Mhm. Ein Risikofaktor der Ernährung soll auch die Verstopfung sein für Divertikulitis. Welche Gefahr geht davon aus?
Die Verstopfung wird eben auch begünstigt durch eine ballaststoffarme Ernährung. Und bei einer Verstopfung entsteht eben dieser Druck auf die Darmwand.
Mhm. Herr Professor Leifeld, kommen wir zu den Symptomen der Divertikulitis. Wie macht sie sich für den Patienten bemerkbar?
Ja, die Divertikulitis ist dann ja schon die Komplikation. Jetzt sind wir hier ja schon angekommen bei der wirklichen Krankheit, nicht nur beim Vorhandensein von Divertikeln. Und die Divertikulitis ist schmerzhaft. Also man hat Schmerzen im Bauch. Die häufigste Lokalisation ist so der linke Unterbauch. Da sind auch, dass das Sigma heißt, das der Krummdarm, die letzten Abschnitte des Darms, da sind die Divertikel am häufigsten. Und bei den meisten Menschen liegt dieser Darmabschnitt im linken Unterbauch. Er kann aber auch woanders liegen. Das heißt, es muss nicht links sein. Man kann auch rechts im Bauch Schmerzen haben man an verschiedenen Stellen. Aber um die 80% hat man diesen typischen Schmerz, sozusagen die andere Seite der Blinddarmentzündung. Das wäre das ganz Typische. Man kann Fieber bekommen. Häufig hat man so in den Anfangsstadium nach dem Stuhlgang eine gewisse Erleichterung. Das sind so die ganz typischen Symptome, die der Patient selber bemerkt.
Sie haben zu Recht gesagt, wir sind mit dem Begriff Divertikulitis schon gleich bei dem Problem. Es gibt so drei Begriffe, vielleicht klären wir die nochmal schnell. Es gibt Divertikulitis, Divertikulose und es gibt die Divertikelkrankheit. Divertikelkrankheit ist der Sammelbegriff für alles, ist das richtig?
Also die Divertikulose haben wir genau erklärt gerade. Die Divertikelkrankheit ist der Überbegriff über alles, was man als Folge der Divertikel bekommen kann. Das eine, das was sehr häufig ist, ganz umstritten, gibt es das, wie weit geht das, ist, dass man keine richtige Entzündung hat, aber eben doch Beschwerden, nennt man Sutt, kann man lange darüber diskutieren, ist ein großer Graubereich hin zum Reizdarm, da muss man sicher gut aufpassen, was hat er da überhaupt. Und dann gibt es die Entzündung, die Divertikulitis, über die haben wir viel jetzt gesprochen, die gibt es akut, das heißt, da wo wir gerade drüber gesprochen haben, jemand bekommt neu plötzlich Schmerzen, Fieber, Ähnliches, das ist die akute Divertikulitis. Dann gibt es das aber auch, dass man das über viele, viele Jahre haben kann. Dann ist das häufig nicht so dieser akute Schmerz, aber es kann so zu Verwachsungen im Bauch führen, zu Engstellen, zu Fistelbildung. Also das Langjährige sind nochmal ganz andere Komplikationen, als wenn man es eben akut kurzfristig hat. Und was jetzt noch nicht besprochen ist, ist das Problem der Blutung. Ich sagte schon, diese Ausstülpung der Darmschleimhaut ist immer da, wo Gefäße durchtreten. An dieser Stelle stülpt es aus, da ist die Darmwand schwach, da ist der Muskel, hat eine kurze Unterbrechung, damit das Gefäß durchtritt. Genau da stülpt es aus. Und wenn da was ausstülpt, kann man sich das ja wirklich auch vorstellen. Genauso ist es, am Rand liegt immer ein Gefäß. Und das kann dann schon mal einreißen. Da kommt dann ein harter Stuhl vorbei oder Ähnliches oder einfach die Spannung ist zu hoch. Das ist also auch ein Teil der Divertikelkrankheit, diese Blutung. Und das heißt, ist schon das ganze Feld, über das wir uns unterhalten.
Ja, das heißt, da beobachtet dann der Patient Blut im Stuhl.
Plötzlich, unerwartet, ohne Schmerzen.
Mhm. Im Deutschlandfunk hören Sie die Sprechstunde, unser Schwerpunktthema Divertikulitis, die unbekannte Volkskrankheit. Unsere Experten sind Annika Krallkampf, Ökotrophologin am St. Marienhospital in Borken und Professor Ludger Leifeld. Er ist Chefarzt der Klinik für allgemeine Innere Medizin und Gastroenterologie am St. Bernward Krankenhaus in Hildesheim. Und Sie können uns anrufen 00800 4464 4464. Das ist die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons. Und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Herr Professor Leifeld, das wichtigste Thema, die Therapie. Wie behandelt man eine Divertikulitis?
Ja, jetzt wird es dann schon nochmal komplizierter. Wir sind da in einem deutlich zurückhaltenderen Empfehlungen, als man das noch vor vor einigen Jahren hatte. Wir haben mittlerweile gelernt, dass man sehr genau gucken muss, wen man bei der Divertikulitis mit Antibiotika behandelt und bei wem man auf Antibiotika verzichten kann. Man muss nicht bei der milden Entzündung der Divertikel, bei der leichten, unkomplizierten Divertikulitis, so heißt das, unbedingt Antibiotika geben, sondern muss sich den Patienten ganz genau angucken, hat er Risikofaktoren, die dafür sprechen, oder hat er sie nicht. Da haben wir sehr viel gelernt die letzten Jahre. Und das ist dann auch gleich das Entscheidende. Wir müssen eine genaue Diagnostik machen, um überhaupt zu wissen, in welchem Stadium ist das. Ist es wirklich eine milde, unkomplizierte Entzündung oder ist es möglicherweise doch schon eine komplizierte Entzündung? Liegen da Abszesse vor oder ähnliches? Das heißt, man kann nicht einfach sagen, jemand hat Bauchschmerzen links unten, ich gebe mal Antibiotika. Das reicht nicht. Man muss eben eine Untersuchung machen, Ultraschall, ein CT machen, ähnliche Dinge, damit man auch wirklich weiß, wo steht der Patient.
Ja, Sie haben gesagt, wichtig dabei ist zu gucken, hat er Risikofaktoren?
Ja.
Was meinen Sie damit konkret?
Risikofaktoren heißt, man muss gucken, ist das beispielsweise ein sehr junger, gesunder Patient, der keine Begleiterkrankung hat, der nicht immunsupprimiert ist und der keinen Abszess oder ähnliches hat, der fit genug ist, um auch mal alleine zum Arzt zu finden. Das ist ein Patient, da würden wir nicht unbedingt mit Antibiotika behandeln. Das braucht man dann nicht. Wir wissen ja, dass man, was Antibiotika angeht, zurückhaltend sein soll, wenn es irgend geht. Etwas ganz anderes ist beispielsweise ein Patient, der langjährig schwer krank ist mit anderen Erkrankungen oder der Immunsuppressiva nimmt, weil er beispielsweise nierentransplantiert ist oder Vergleichbares. Das ist eine ganz andere Situation. Also multimorbide Patienten, Patienten, die deutlich kränker sind, das sind Patienten, wo wir weiterhin Antibiotika geben sollten und müssen.
Mhm. Gibt es Patienten, die besonders leicht eine Divertikulitis bekommen können?
Das ist genau diese Patientengruppe. Die immunsupprimierten Patienten stechen da besonders hervor. Man kann immunsupprimiert sein durch Medikamente, aber man kann es natürlich auch durch schwere andere Erkrankungen sein. Beispielsweise der langjährig schlecht eingestellte Diabetes-Patient ist auch immunsupprimiert, der schwere Nierenerkrankung hat und so. Auch da ist das Immunsystem nicht dasselbe. Und das sind Patienten, die entwickeln eben tatsächlich leichter eine Divertikulitis. Da kommt es häufiger zu solchen Entzündungen. Und wenn sie die bekommen, verlaufen diese Entzündungen auch häufig mit Komplikationen, mit Durchbrüchen und Ähnlichem. Also diese Patienten müssen ganz besonders beobachtet werden.
Ist die Gefahr, die Erkrankung ein weiteres Mal, ein zweites Mal, ein drittes Mal zu bekommen, eher groß oder eher klein?
Ist groß. Also wenn man einmal eine Entzündung hatte, das Risiko, dass man die erneut bekommt, ist recht hoch. Das muss man sagen. Wir haben Daten jetzt nur dazu, wie häufig werden dann Patienten auch im Krankenhaus aufgenommen. Die schwanken so zwischen 15-40%, wenn man einmal im Krankenhaus aufgenommen wurde, dass man deswegen noch ein zweites Mal aufgenommen wurde. Wir wissen aber auch, ganz viele haben danach natürlich einen milden Schub, der nicht gleich zum Krankenhaus führt. Also die Dunkelziffer ist noch mal höher.
Frau Kreilkamp, inwiefern können Sie durch die Ernährung zur Heilung beitragen?
Die orale Nahrungszufuhr muss also je nach Abhängigkeit von der klinischen Situation erstmal auf Null gefahren werden oder es kann auch weiterhin Nahrung aufgenommen werden.
Also das heißt, der Patient kriegt erstmal möglichst wenig zu essen, wird auf Diät gesetzt?
Ja, also zu Beginn ist es eben häufig so, dass erstmal eine orale Nahrungskarenz auch stattfindet, wenn es ein schwerer Verlauf ist. Und dann wird eben die Nahrung langsam wieder eingeführt und eigentlich aufgebaut bis zu einer leicht verdaulichen Kost, wenn es eine leichte Vollkost, wo man dann eben erstmal darauf achtet, dass beispielsweise Gemüsesorten, die stark blähend sind, eben weggelassen werden, dass darauf verzichtet wird, dass nicht zu viel fettreiche Produkte aufgenommen werden, dass Vollkornprodukte, die sonst eben vorteilhaft sind, weil sie ballaststoffreich sind, erstmal in einer akuten Phase gemieden werden, um den Darm etwas zu entlasten. Dann ist auch die Zubereitungsart eben wichtig. Hier sind Dünsten und Dämpfen, dann dem Schaf anbraten, frittieren und grillen eben auch vorzuziehen. Und beim Würzen sollte man auch etwas vorsichtig sein. Lieber also mehr Kräuter und ja, weniger scharfe Gewürze.
Wie also zunächst erstmal sozusagen zurückhaltender, wenn normalerweise Körnerbrötchen morgens eine gute Idee sind, sind sie sozusagen in der akuten Phase keine gute Idee, da sind sie dann eher zurückhaltend. Aber das muss ja dann wieder eingeführt werden. Wie lange dauert so etwas?
Genau, in der Regel ist es so, dass wir unseren Patienten empfehlen, dass sie so die ersten 2 bis 3 Wochen etwas zurückhaltend sind und dass sie dann langsam wieder Ballaststoffe einführen. Da ist es eben wichtig, nicht von heute auf morgen von 0 auf 100, sondern dass man dann Schritt für Schritt nach circa 2 bis 3 Wochen die Ballaststoffe wieder einführt.
Herr Professor Leifeld, wir haben noch eine Minute Zeit. Sie haben den Krankenhausaufenthalt schon mal angesprochen. Warum ist ein Krankenhausaufenthalt manchmal notwendig?
Naja, ist notwendig für Patienten, die komplizierte Verläufe haben, das heißt, wo ein Durchbruch sogar da ist mit einer Notfalloperation dann ja sogar, das ist ein sogenanntes akutes Abdomen, starke Bauchschmerzen, das ist ein Notfalleingriff, da muss man unmittelbar behandelt werden, das ist ja auch lebensgefährlich. Und dann ist er notwendig bei den Patienten, die wir gerade schon angesprochen haben, die eben risikoreich sind, wo wir wissen, dass hier Komplikationen drohen, wo wir eben auch mit einer Antibiotikatherapie und da mit einer intravenösen Antibiotikatherapie behandeln, da ist es notwendig. Und dann darf man auch nicht unterschätzen, nicht jeder Patient ist so fit, dass er jetzt täglich zum Hausarzt gehen kann, damit er sich der Hausarzt was angucken kann und ähnliches. Also es muss ja schon auch der Kontakt möglich sein zu
Herr
einem
Leifeld,
Arzt, der
wir,
ihn sich anguckt.
Wir hören Ihnen nach den Nachrichten weiter zu. Divertikulitis, die unbekannte Volkskrankheit, 00800 4464 4464. Das ist die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons. Unser Schwerpunktthema heute, Divertikulitis, die unbekannte Volkskrankheit. Unsere Experten sind Annika Kreilkamp, Ökotrophologin am St. Marien-Hospital in Borken, und uns zugeschaltet ist Professor Ludger Leifeld, Chefarzt der Klinik für Allgemeine Innere Medizin und Gastroenterologie am St. Bernward Krankenhaus in Hildesheim. Und Sie können uns anrufen 00800 4464 4464. Und die E-Mail-Adresse sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und am Telefon in Bedburg begrüße ich Frau Formes. Guten Morgen, Frau Formes.
Guten Morgen in die Runde.
Ihre Frage.
Ich habe eine Frage zu den Körnern. Und zwar habe ich gehört, dass man, ich hatte also schon 2-mal eine Divertikulitis, allerdings jetzt schon 7 Jahre her. Und dass man keine Körner essen soll, weil die sich in den Divertikeln festsetzen können und dadurch die Entzündung hervorrufen können. Jetzt habe ich eine Frage zu den Körnern. Was versteht man genau darunter? Also es gibt ja feste Körner, wie so auf dem Brötchen oder so, aber zum Beispiel auch Erdbeeren haben ja Körner oder Zucchini, die sind aber ganz weich. Oder Tomaten. Also das dürfte ich ja dann alles nicht essen.
Ja, also vielen Dank für die Frage erstmal, aber es ist, geht ja überhaupt erstmal, soll man keine Körner essen, um eine Divertikulitis zu vermeiden. Frau Kreilkamp, wie sieht das aus?
Dass man keine Nüsse, Samen und Körner essen sollte, ist eigentlich eine veraltete Vorgabe. Das ist nicht mehr aktuell. Früher ist man eben davon ausgegangen, dass es eben, dass die sich in den Divertikeln festsetzen und dass es dann eben vermehrt zu Entzündungen kommt. Dafür gibt es aber keinerlei Hinweise.
Das heißt, man kann weiter unbeschwert Körner essen.
Genau, man kann weiterhin Körner essen. Es gibt sogar eher Hinweise darauf, dass es eine Risikoreduktion ist, wenn man, weil ja diese Lebensmittel eben auch ballaststoffreich sind.
Und das und damit ist, da hat sich der zweite Teil der Frage eigentlich schon fast erübrigt. Auch diese ganz kleinen Körner, wie es sie zum Beispiel in den Erdbeeren gibt oder woanders, die sind dann erst recht kein Problem, nehme ich an.
Genau, da gibt es eben auch keinen Grund, darauf zu verzichten.
Frau Formes, jetzt ist die Antwort wohl anders ausgefallen, als Sie erwartet haben.
Ja, aber sehr positiv für mich.
Ja. Danke für Ihren Anruf.
Vor allen Dingen mit dem Obst. In dem Obst ja. sind also überall eigentlich Körner drin. Ne? Ja. Und das habe ich bisher immer vermieden. Und jetzt werde ich das wieder essen.
Ja. Vielen Dank für den Anruf, Frau Formes in Bedburg. Und in Hildesheim ist Frau Benke am Telefon.
Guten Tag.
Ja, Frau Benke, wir hören Sie.
Ich wollte den Erfahrungsbericht sagen, dass ich 2015 mit Verdacht auf Gebärmutterentzündung ins Krankenhaus gekommen bin, weil ich totale Unterleibsschmerzen hatte. Und dann hat sich in einem MRT herausgestellt, nach einer Woche schon intravenöse Antibiotikumbehandlung, dass ich keine Gebärmutterentzündung habe, sondern Divertikel, eine Divertikulitis. Und dann bin ich auch in das Bernward-Krankenhaus verlegt worden und habe dann eine weitere Woche Antibiotikum bekommen, hatte aber dann auch keine Schmerzen mehr und bin halt auch um eine OP drumherum gekommen. Also wie gesagt, ich war damals 40, jetzt bin ich älter. Und das wollte ich halt so mitteilen, dass das eben, also so diese Unterleibsschmerzen, dass das verschiedene ja Symptome hervorrufen kann. Und bei mir schlank, sportlich, ernährt sich gesund, wurde das eben zuletzt versucht zu diagnostizieren oder der Verdacht fiel dann ganz zuletzt drauf. Und ich habe noch mal eine Frage. Ich hatte das dann 2018 nochmal eine Entzündung, aber diesmal bin ich halt so körperlich sehr hellhörig, also horche in mich rein und weiß halt sofort, ja, das beginnt wieder, fange sofort meine Ernährung umzustellen, bin aber zum Arzt gegangen, weil ich dann Fieber hatte und es wurde ein Entzündungswert dann geprüft und der lag, ich habe jetzt leider die Zahlen vergessen, ab dem doch empfohlen wurde, Antibiotikum zu geben. Und das wollte ich nochmal fragen, wann dieser wie dieser Entzündungswert das bestimmen kann.
Herr Professor Leifeld, können Sie Ihrer, ich sage jetzt mal fast ehemaligen Patientin, da weiterhelfen?
Weil ich Sie bei bin Ihnen natürlich erfreut, dann gleich übers Radio zu hören, dass wir es vielleicht nicht ganz falsch gemacht haben und dass es Ihnen jetzt doch gut geht und dass wir das hier gut gemanagt haben. Das ist natürlich tückisch. Das liegt direkt nebeneinander, die Gebärmutter und das Sigma, der Darm dort. Und da ist es gar nicht so einfach, das zu unterscheiden. Jetzt hat das MRT ja offensichtlich genau die richtige Diagnose dort eben gestellt. Die Antibiotika sagte ich gerade schon, das ist ja jetzt die Frage. Man muss nicht bei jedem Patienten Antibiotika geben. Da muss man genau reingehen. Gibt es Risikofaktoren? Das ändern wir gerade in der neuen Leitlinie. Sie sprachen die Entzündungswerte an. In der Tat, wir glauben, dass ein bestimmter Entzündungswert, das CRP, auch damit korreliert. Wenn das sehr hoch ist, sollte man Antibiotika im Zweifel geben.
Danke Ihnen für die Frage und danke Ihnen, Professor Leifeld, für die Antwort. Wir haben auch noch Zeit für E-Mails. Ich möchte eine E-Mail von Frau Glück zitieren. Die fragt einfach, können Divertikel auch von selbst wieder ausheilen oder zurückgehen? Ich glaube, sie meint auch die Entzündung, die entzündeten Divertikel.
Also ja, die Entzündung kann natürlich von selbst zurückgehen, das ist klar. Die Divertikel, die einmal ausgestülpt sind, die bleiben ausgestülpt nach allem, was wir wissen, dass die sozusagen zurückfluppen. Das ist eben ein Substanzdefekt. Das ist unwahrscheinlich, dass die wieder zurückgehen.
Divertikulitis, die unbekannte Volkskrankheit, so lautet heute Vormittag das Schwerpunktthema der Sprechstunde. Unsere Experten, die ihre Fragen beantworten werden, sind Annika Kreilkamp, Ökotrophologin aus Borken, und Professor Ludger Leifeld, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie in Hildesheim. Vorher müssen wir aber noch einen wichtigen Aspekt der Behandlung der Divertikulitis vertiefen, den wir bislang nicht angesprochen haben, nämlich die Operation, also die operative Entfernung der entzündeten Divertikel. Und dazu begrüße ich am Telefon jetzt Professor Christoph Thomas Germer, Direktor der Klinik für Chirurgie 1 am Uniklinikum in Würzburg. Guten Morgen, Herr Professor Germer.
Guten Morgen.
Meistens wird eine Divertikulitis mit Medikamenten, in leichteren Fällen mit Ernährungsumstellungen, in anderen Fällen mit einem stationären Aufenthalt im Krankenhaus behandelt. In welchen Fällen werden denn Operationen zur Behandlung der Divertikulitis notwendig?
Insgesamt ist die Notwendigkeit einer Operation zur Behandlung der Divertikulitis selten. Man geht davon aus, dass etwa nur 10% der von der Divertikelkrankheit Betroffenen in ihrem Leben operiert werden müssen. Und da gibt es im Prinzip zwei Szenarien. Das eine Szenario ist das, was man gar nicht haben will. Das ist die Notfallsituation, dass der Patient einen Darmdurchbruch erleidet, ein sogenanntes akutes Abdomen entwickelt und notfallmäßig operiert werden muss. Das ist sozusagen die gravierendste Komplikation der Erkrankung, die aber Gott sei Dank sehr selten ist. Die weit häufigere Konstellation ist die, dass der Patient durch die Divertikulitis, die immer wieder bei ihm auftritt, wir sprechen von Schüben, durch diese Schübe in seiner Lebensqualität beeinträchtigt ist. Und wenn der Patient das Gefühl hat, dass durch die immer wieder notwendigen Behandlungen mit Antibiotika oder stationären Aufenthalten seine Lebensqualität beeinträchtigt ist, dann kann er mit seinem Arzt darüber reden, ob man nicht doch den entzündeten Darmabschnitt entfernt. Und es gibt gute Daten, die zeigen, dass bei diesen Patienten, die eine Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität haben, durch die wiederkehrenden Schübe eine Operation zu einer deutlichen Verbesserung der Lebensqualität führt.
Also Operation insgesamt selten, entweder in Notfallsituationen oder eben, wenn die Lebensqualität durch Schübe vermindert wird. Wie läuft denn so eine Operation ab?
Grundsätzlich ist es so, die Vertikel sind ja Ausstülpungen im Dickdarm, in der Dickdarmwand. Und bei uns Westeuropäern entstehen diese Divertikel nahezu ausschließlich im sogenannten S-Darm. Das ist der eine Abschnitt des Dickdarmes. Und die Operation besteht darin, dass man den S-Darm operativ entfernt und den darüberliegenden Dickdarm an den darunterliegenden Darm annäht und quasi dieses fehlende Stück dadurch überbrückt. Heutzutage ist es Standard, dass diese Operation minimalinvasiv durchgeführt wird. Das, was der Laie als Schlüssellochchirurgie bezeichnet, also eine laparoskopische Operation, wo der Chirurg nicht den Bauch eröffnet, sondern durch kleine Hülsen in den Bauch eingeht und mit einer Kamera in den Bauch sehen kann und dann den S-Darm entfernen kann.
Wie ist dann der Behandlungserfolg?
Der Behandlungserfolg ist in Bezug auf die Verbesserung der Lebensqualität bei der gegebenen Indikation sehr gut. Die weit überwiegende Mehrzahl bleibt auch langfristig beschwerdefrei. Gibt es gute Daten dazu, dass wenn tatsächlich die Lebensqualität beeinträchtigt war durch die Erkrankung und man die Indikation gestellt hat, die Lebensqualität auch langfristig gut bleibt. Das Problem, was sich stellt, ist, dass ähnliche Beschwerden wie von einer Divertikulitis auch durch andere Erkrankungen hervorgerufen werden können, sodass man sich auch sicher sein muss, wenn man die Operationsindikation stellt, dass tatsächlich die Beschwerden von der Divertikulitis kommen.
Nun, jede Operation birgt immer ein Risiko. Welche Risiken gibt es hier?
Das wesentliche Risiko der Operation besteht in der Nahtverbindung, die zwischen den beiden Darmabschnitten durchgeführt wird. Diese Nahtverbindung muss heilen. Wir Menschen haben ja Millionen von Bakterien in unserem Dickdarm und diese Keime können unter Umständen diese Wundheilung im Bereich dieser Darmnaht stören. Das Risiko liegt ungefähr bei 2-6%. Nach 10 Tagen ist das so fest zusammengeheilt, da kann das nicht mehr auseinandergehen, dann kann das nicht mehr passieren. Das ist das Hauptrisiko der Operation.
Es wird ja nun ein Stück des Darmes entfernt. Welche Folgewirkungen kann das haben?
Es wird ja in diesem Fall ein Stück des Dickdarmes entfernt. Und der Dickdarm hat ja keine Verdauungsfunktion beim Menschen. Die eigentliche Aufnahme der Nahrungsbestandteile erfolgt ja im Dünndarm. Der ist davon unbetroffen. Der Dickdarm heißt deshalb Dickdarm, weil er den Stuhl eindickt. Er entzieht dem Stuhl das Wasser. Gott sei Dank ist der Mensch so ausgestattet, dass das Fehlen dieses Abschnittes des Dickdarmes für ihn nicht merkbar ist. Also es wird keine Veränderungen der Stuhlfrequenz oder Stuhlkonsistenz durch diese Operation geben.
Vielen Dank, das war Professor Christoph Thomas Germer vom Uniklinikum in Würzburg. Und jetzt wollen wir aber fortfahren mit unserem Schwerpunktthema Divertikulitis, die unbekannte Volkskrankheit. Und mit Ihren Hörerfragen dazu beantwortet werden sie von unseren beiden Experten, Annika Kreilkamp, Ökotrophologin in Borken, und Professor Ludger Leifeld vom St. Bernward Krankenhaus in Hildesheim. 00800 4464 4464, das ist die Nummer des Deutschlandfunk Hörertelefons, und gewählt hat sie Herr Netzner aus Dessau. Guten Morgen, Herr Netzner.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde.
Ihre Frage.
Ich hatte weniger eine Frage, sondern wollte einen kleinen Erfahrungsbericht geben. Ich hatte 2008 zweimal eine akute Divertikulitis. Beim ersten Mal wusste ich nicht, was das ist. Und da war der Entzündungswert schon über 500. Also der Darm war kurz vorm Auseinandergehen. Und das wurde dann mit Antibiotika behandelt und einem längeren Krankenhausaufenthalt. 2012 hatte ich dann das dritte Mal eine akute Divertikulitis. Die wurde ebenfalls mit Antibiotika behandelt, und ich habe ab dem Zeitpunkt meine Ernährung nicht nur umgestellt, sondern ich trinke vor jedem Essen ein Glas mit Flohsamenschalen, und seitdem bin ich völlig beschwerdefrei.
Das ist ein altes, bewährtes Rezept, um Verstopfungen entgegenzuwirken. Das will ich dann auch gerade anwenden. Frau Kreilkamp, was mag in diesem Zusammenhang diese Flohsamen bewirken?
Ja, Flohsamen sind eben auch ballaststoffreich. Also gerade wenn man Probleme hat, sich ballaststoffreich zu ernähren, kann man die Ernährung eben mit Flohsamenschalen auch ergänzen und dadurch eben eine geregelte Verdauung fördern.
Mhm. Herr Netzner, haben Sie aber auch außerdem noch irgendwas unternommen, außer den
Flohsamenschalen? Ja, genau, ich habe die Ernährung versucht, so weit umzustellen, dass ich ballaststoffreicher mich ernähre und trinke eben auch viel zum Essen, sodass das ist der wesentliche Unterschied zur Ernährung vorher. Aber durchschlagender Erfolg bei mir sind eigentlich die Flohsamenschalen.
Also Sie hören bei mir so eine gewisse Skepsis. Ich kann mir, also Sie waren ja sehr stark betroffen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dass man in so einem Fall nur mit der Ernährungsumstellung da was erreichen kann, das hört sich für mich wenig da rätsel ich ein bisschen, ob das stimmt, ob das so sein kann. Herr Professor Leifeld, gibt es sowas? Oder?
Ja, das gibt es absolut. Aha. Wir haben, und das ist jetzt ein Einzelfallbericht, das ist natürlich ganz erfreulich, aber wir haben Daten dazu, dass durch eine Umstellung der Ernährungsgewohnheit und das ist ja jetzt zwar schon ein Extrem, sehr viel, dass wir halbieren das Risiko, Komplikationen eintreten zu lassen. 40-50% weniger Risiko. In ganz, ganz großen Studien ist das belegt, und das kann ich sehr bestätigen, ist sehr sinnvoll, was der Hörer hier macht.
Herr Netzner, vielen Dank, dass Sie uns das geschildert haben. Das war sehr wichtig, denn es ist ja wirklich schon eine eklatante Heilung, die da eingetreten ist. Vielen Dank für den Anruf. In München ist Frau Fischer am Telefon. Guten Morgen, Frau Fischer.
Guten Morgen, ja.
Ja, wir hören Sie
gut. Bin jetzt, einer von den vielleicht nicht so normalen Fällen. Ich bin nur 56 und habe vor 9 Monaten bin ich auch mit einfach Unterleibsbeschwerden ins Krankenhaus gekommen. Haben auch lange gesucht und haben meinen Hinweis auf eine Divertikulitis abgetan. Bin dann nach Hause, alles wieder gut. Und jetzt hatte ich vor 2 Wochen wieder solche Bauchschmerzen, bin dann letztendlich wieder im Krankenhaus gelandet, und dort wurde eine gedeckte Perforation einer Sigma-Divertikulitis festgestellt, nachdem ein CT gemacht worden ist. Und dann ganz schnell ein bisschen IV-Antibiose und dann wieder nach Hause, dürfen alles essen. Und sie kommen in 3-6 Wochen, machen sie eine Koloskopie außerhalb, und dann nehmen wir das Stückchen raus. So, mit dieser Sache bin ich entlassen worden. Das befriedigt mich nur teilweise. Das ist meine Frage. Ist diese Aussage so korrekt? Muss ich mir das immer entfernen lassen oder gibt es andere Möglichkeiten?
Herr Professor Leifeld.
Ja, wir haben ja hier die komplikative Form, eine gedeckte Perforation. Und wir wissen, dass wenn man eine solche Komplikation hatte, einer gedeckten Perforation, dass das Risiko höher ist, dass man auch erneut eine Komplikation bekommt. Die Studienlage ist da gut, aber nicht perfekt. Und unsere prinzipielle Empfehlung ist dann, im Intervall die Operation durchzuführen, weil das Risiko eben hoch ist. Es ist aber eine individuelle Entscheidung. Sie müssen natürlich das auch selber für sich entscheiden. Sie gehen eben das Risiko ein, dass sowas nochmal passiert, wenn Sie es nicht tun.
Ist es auch korrekt, dass die mir im Krankenhaus, oder ist das möglich, dass sie mir gesagt haben, aufgrund der Bilderlage, dass sie mir gar nicht sagen können, ob diese Perforation jetzt gerade akut vor 2 Wochen stattgefunden hat oder eben doch vor 9 Monaten?
Oh, das ist jetzt schwer einzuschätzen, muss ich sagen. Normalerweise würde man so akute Entzündungen erkennen. Das sieht man im CT schon. So eine entzündliche Imbibierung nennen wir das in der Umgebung. Ja. Spricht für was Akutes. Das kann ich jetzt so am Telefon nicht kommentieren.
Es ist ungewöhnlich, dass ich beide Male keinen hohen CRP-Wert hatte, nie Fieber hatte.
Ja.
Okay, gut.
Wenn es ein Mikroabszess ist, dann sind wir in einem Graubereich drin. Wenn es ganz, ganz klein ist, dann ist es ein Graubereich, wo man so oder so entscheiden kann.
Ja, weil es ist wirklich so,
dass es eine sogenannte relative Indikation zur Operation. Das muss man nicht machen, kann es machen.
Okay. Ja, ist in Ordnung. Also für mich ist das eine dramatische Angelegenheit, weil ich eigentlich sehr sportlich bin. Auch ernährungstechnisch dachte ich, ich tue mich praktisch richtig ernähren. Und aus dem Nichts heraus praktisch dieses Ereignis hatte, sage ich mal. Und das ist etwas, was mich leicht irritiert, sagen wir mal so. Aber ja, das ist, es wurde, glaube ich, angesprochen, es gibt auch eine genetische Disposition, wenn ich das richtig sage. Okay. Ja, und wenn meine Tante hat immer behauptet, also oder sagt immer, sie hätte auch die Vertikel. Genau. Ja.
Frau Fischer, dann haben wir Ihren speziellen Fall besprochen. Ja? Vielen Dank für den Anruf, aber Sie haben ja das. Dank. Die genetische Disposition angesprochen. Professor Leifeld, wie häufig ist das oder welche Rolle spielt die genetische Disposition? Eher stark oder eher mittlere Rolle?
Naja, wir wissen ja, es gibt dort viele Veränderungen auch im Bindegewebe und Ähnliches und das ist eben ererbt. Das spielt schon eine große Rolle, ohne dass wir jetzt das auf ein einziges Gen zurückführen können. Das ist multifaktoriell, wie das dann so heißt. Und ich habe es ja eingangs auch schon gesagt, es ist eben einfach sehr, sehr häufig. Die Divertikulose, einfach Divertikel zu haben, ist sehr häufig. Die Hälfte der Menschen muss damit rechnen, im Laufe des Lebens Divertikel zu entwickeln.
Ich möchte noch ein paar E-Mails zitieren. Stefanie Gillhaus fragt, besteht ein Zusammenhang zwischen Hämorrhoidalleiden und Divertikulitis?
Nein.
Gut, klare Antwort. Dann das Problem der Medikamente bei Schmerzen interessiert Ralf Becker. Welche Medikamente kann man gegen die wirklich starken Schmerzen geben?
Da bin ich sehr dankbar, dass das Thema kommt. Ich warne vor den sogenannten nichtsteroidalen Antiphlogistika, also Ibuprofen, Diclofenac. Die können Schübe auslösen. Also wer weiß, er hat Divertikel, sollte damit zurückhaltend sein und nicht langfristig viel davon nehmen. Es dünnt die Schleimhaut aus, das muss man vermeiden. Und bei starken Schmerzen ist es tatsächlich nicht ganz leicht. Auch bei Opioiden, also Morphinpräparaten, weiß man, dass es das, wenn man schon im Krankenhaus ist, dass das ungünstig sein kann. Novalgin wäre dann eine Möglichkeit beispielsweise.
Am Telefon ist jetzt Frau Kluge. Guten Morgen, Frau Kluge.
Ganz aufgeregt.
Hallo.
Ich wollte Ihnen sagen, ich bin seit 2014, habe ich die letzte Untersuchung gehabt. Ich habe da Divertikel und bin aber schon 10 Jahre fast da dran. Ich habe auf der linken Seite immer Schmerzen. Vor allen Dingen fangen die von 4 bis morgens an. Und dann, wenn ich aufstehe, geht es mir besser. Verdauung habe ich. Aber der Doktor hat gesagt, man könnte die liegen auf der anderen Seite, die könnte man mit einer Schlinge nicht rausholen mehr. Ne? Und und OP weiß ich auch nicht. Ich bin 84 Jahre alt, habe aber sonst keine Probleme, außer ich nehme dieses Fallenton so 1 bis 3 Viertel Tablette abends. Und dann merke ich auch, dass diese Blähungen, die gehen richtig aufs Herz jetzt inzwischen, weil ich ja schon so lange habe. Ja. Wenn ich zur Toilette gehe, sehe ich immer diese dicke Knubbel in meiner Verdauung, die ich aber fast jeden Tag fast habe. Ja. Ich weiß nicht mehr, was ich da machen soll. OP weiß ich nicht. Ich bin ja auch schon 84 Jahre, werde 84. Ja,
das ist eine schwierige Situation, Herr Professor Leifeld. Ja, was fällt auch Ihnen das? Deswegen gebe ich die Frage auch weiter. Welchen Weg könnte unsere Hörerin, könnte Frau Kluge einschlagen? Was sollte sie als nächstes tun?
Na, das ist nicht ganz typisch, was ich so höre. Der nächtliche Schmerz passt eigentlich nicht ganz dazu. Im ersten Moment dachte ich, vielleicht ist es Reizdarm, aber Reizdarm hat auch eher nicht den nächtlichen Schmerz. Ob es nicht doch ein ausstrahlender Schmerz vom Rücken ist, das wäre noch eine Möglichkeit. Aber hier gleich zur Operation zu raten, da war ich jetzt erstmal sehr, sehr zurückhaltend. Das müsste man sich genauer angucken, was da wirklich los ist.
Okay, also eine Diagnose am Telefon, Frau Kluge, das können wir das werden wir nicht leisten können hier. Herr Leifeld, wenn ich Sie richtig interpretiere, ist die Empfehlung eher, dass Sie sich nochmal genauer untersuchen lässt, um eine richtige Diagnose zu bekommen.
Das denke ich schon, ja.
Frau Kluge, danke für den Anruf und ich hoffe, dass Sie den Weg gehen können. Und in Schleswig-Holstein ist Frau Klein jetzt am Telefon. Guten Morgen, Frau Klein.
Guten Morgen.
Ja, moin.
Ich habe zwei Fragen und zwar, ich habe, glaube ich, durch dieses Ibuprofen diese Sache bekommen. Ich hatte eine Divertikulitis mit gedeckter Perforation. Da haben Sie ja schon einiges beantwortet. Und ich wollte fragen, also kann ich etwas dazu beitragen, indem ich am Bauch abnehme, also indem ich versuche, mein Bauchfett zu reduzieren? Das ist ja dieses viszerale Fett und das ja auch angeblich Entzündungen befördert. Also einmal die Frage und die zweite ist, kann ich mit Entspannungsübung irgendwas machen, um, ich sag mal, da Ruhe im Gedärm zu kriegen.
Okay, fangen wir mal, bleiben Sie am Apparat, fangen wir erstmal mit der Bauchfettfrage an, Herr Professor Leifeld.
Na, ich sagte es ganz eingangs schon im Rahmen der Sendung, dass ein Übergewicht etwas ist, was man meiden sollte. Wir wissen, dass es mehr Komplikationen gibt, sowohl mehr Divertikulitis als auch mehr Blutungen, da gibt es eindeutige Studien, also ein Übergewicht sollte man meiden. Da wird nicht unterschieden zwischen dem Bauchfett und der allgemeinen Adipositas.
Ich bin stark übergewichtet.
Ja,
Ich habe nur am Bauch ein bisschen mehr Fett.
Okay, also dann wird man da wahrscheinlich wenig machen können. Da geht es jetzt um die echte Adipositas. Der zweite Punkt ist die körperliche Bewegung. Also es geht um körperliche Bewegung, Ausdauersport und Ähnliches. Das ist sehr günstig, da können Sie viel tun.
Das mache ich alles. Also ich mache alles. Ich bewege mich, ich frage mich nur, ob ich auch mit Entspannung, also ich meine, ich bewege mich 7-8 Stunden in der Woche im Fitnessstudio, auf dem Fahrrad, zu Fuß. Ich mache alles, ich ernähre mich gesund. Ich trinke jetzt ein bisschen mehr, das mache ich schon, also seit dieser Perforation. Aber ich wüsste gerne, was ich dann noch machen kann, weil von Flohsamenschalen wurde mir von meinen Ärzten abgeraten, weil die dann so einen Proppen da irgendwie bilden könnten auch.
Nee, Flohsamen muss man nicht abraten, haben wir gerade ja auch besprochen. Die ballaststoffreiche Diät ist ganz sinnvoll. Zur Entspannungsübung gibt es jetzt keine Daten, dass das jetzt etwas bringt.
Okay, weil ich gelesen hatte, dass Leute, die viel Stress haben, dass die häufiger Probleme mit Magen-Darm haben. Aber da
das
können
stimmt,
Sie jetzt nichts sagen.
Aber nicht mit einer Divertikulitis.
Ja, genau. Das
ach so, alles klar.
Dann danke ich Ihnen. Im Darm laufen viele Nerven zusammen. Vielen herzlichen Dank für den Anruf, Frau Klein. Ich möchte noch eine Reihe von E-Mails zitieren. Wir haben ein E-Mail von Herrn Hodab, der fragt, ist das Medikament Claversal hilfreich beim Beginn der Beschwerden, um eine spätere Antibiotikumgabe zu verhindern?
Die 5-Aminosalicylate sind nicht zugelassen. Es gibt Daten für den langfristigen chronischen Verlauf. Das heißt, wenn man ganz oft Schübe hat, wird der nächste verhindert. Das ist nicht der Fall. Die Frage ist, da haben wir Daten, es bringt möglicherweise eine Schmerzreduktion bei der sogenannten unkomplizierten, bei der SUD. Aber auch das ist durchaus umstritten. Eine Zulassung haben wir nicht. Wir haben in der bisherigen Leitlinie gesagt, für diese spezielle SUD kann man es einnehmen. Ob es dann hilft oder nicht, ist fraglich. Nochmals, eine Zulassung haben wir nicht dazu.
Eine Frage von Frau Maurer. Bin ich als Divertikelpatientin in Corona-Zeiten eine Risikopatientin?
Nein.
Dann eine Frage von Herrn oder Frau Pommesberger. Sie möchte gerne den Unterschied zwischen Dünn- und Dickdarmdivertikeln wissen. Gibt es da überhaupt einen?
Ja, das ist was anderes. Das eine ist der Dick, das andere der Dünndarm.
Und Divertikel.
Wir reden die ganze Zeit über Dickdarmdivertikel und über die Komplikationen und da ganz überwiegend über die im Sigma, also in den unteren Abschnitten. Bei Asiaten weiß man, gibt es auch rechtzeitig welche im Dickdarm. Die Dünndarmdivertikel haben damit wenig zu tun. Die Empfehlung, die wir hier gegeben haben, beziehen sich jetzt nicht darauf, ist eher seltener. In aller Regel sind die Dünndarmdivertikel harmlos. Es gibt solche mal am Gallengang, da kann das ein bisschen was schwieriger sein, aber in der Regel harmlos, die Dünndarmdivertikel.
Am Telefon ist jetzt noch kurzfristig hineingekommen Frau Dinkwert aus Erkrath. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Können Sie Ihre Frage möglichst pointiert stellen?
Ja, meine Frage ist ganz kurz. Wie wirkt sich möglicherweise eine Fastenzeit oder ein Intervallfasten auf Divertikel aus?
Herr Professor Leifeld.
Naja, also wie eben gesagt, wenn man übergewichtig ist, sollte man vermeiden, ein Übergewicht zu halten, sondern sollte versuchen, das zu reduzieren. Das ist günstig. Wie man das macht, da haben wir eine Ernährungsexpertin ja auch hier mit an Bord. Da kann man lange drüber streiten. Von daher, aber
geben wir
Übergewicht sollte man es reduzieren.
Ja, Frau Kreilkamp, Sie haben die Gelegenheit jetzt dazu. Was ist beim Intervallfasten zu beachten?
Ja, also generell würde ich eher empfehlen, mit einer gesunden Ernährung abzunehmen und nicht aufs Fasten zu gehen, da die gesunde Ernährung eben etwas ist, was man auch langfristig durchhalten kann und somit auch dauerhaft das Gewicht halten kann.
Das war die Sprechstunde zum Thema Divertikulitis. Herzlichen Dank an Annika Kreilkamp, Ökotrophologin in Borken, und Professor Ludger Leifeld vom Bernward Krankenhaus in Hildesheim. Das Thema der Sprechstunde am nächsten Dienstag lautet Gicht, eine neue Sicht auf eine uralte Krankheit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Am Mikrofon war Carsten Schröder.